Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Mikrobiologie und Mikrobiom ist heute das Thema der Sendung, wo ich das alles ein bisschen anders anschauen möchte und habe mir dazu einen Mediziner rausgesucht, der nicht nur sehr vieles darüber weiß aus Sicht der Medizin, sondern er ist auch sehr versiert im Bereich der Quantenphysik und in der Philosophie. Das liebe ich sowieso, wenn ich gewisse Themen philosophisch betrachten darf. Aber er ist heute wieder da und Sie kennen ihn auch ganz bestimmt, Dr. Ludwig Reiser. Ich wollte schon wieder einen falschen Vornamen sagen, sorry. Aber jetzt haben wir es. Herzlich willkommen im Studio.
Dankeschön, danke.
Naja, also gehen wir in diese Mikrobiologie rein. Dieses Wort ist mir selber noch ein bisschen unbekannt. Kannst du mir das noch ein bisschen erklären, was ich darunter vorstellen soll?
Unter der Mikrobiologie fasst man eigentlich alle Lebensformen zusammen, die so klein sind, dass wir sie mit dem normalen Auge nicht mehr erkennen können. Das heißt, dazu gehören Bakterien, dazu gehören Pilze, dazu gehören aber auch Algen und Viren und Plasmodien und ganz viele andere Ausdrucksformen der Natur. Letztendlich geht es um die kleinsten Geschöpfe, die in unserer Welt eine Rolle spielen.
Ich habe mal gelesen, wir haben ungefähr 2 bis 3 Kilo von diesen Dingen in unserem Darm sitzen.
Oh ja, das können einige Kilo sein, das ist sehr, sehr unterschiedlich, das können auch bis zu 10 Kilo sein. Die Frage ist, ob das dann noch gesund ist, aber da gibt es, das macht tatsächlich einen großen Anteil unserer eigenen Biomasse aus und hat auch einen sehr umfangreichen Einfluss auf uns, denn es gehört nicht nur zur Biomasse, sondern es gehört zu unserer Persönlichkeit, es gehört zu unserem Sein dazu.
Jetzt ist es ja so, dass ja eigentlich ernährungsspezifisch sich ja auch unser Mikrobiom verändert. Ich kategoriere das immer gerne so als Laie in 2 Kategorien, die Zuckerjunkies-Bakterienstämme und eben die, die gerne Bitterstoffe hätten. Wenn man es so einfach sagen kann, lassen wir es mal kurz stehen, die einen sind eher die Guten, die anderen eher die Schlechteren. Dann heißt ja das, wenn ja die Ernährung nicht optimal ist, dass ich ja eigentlich die Zuckerjunkies eigentlich füttere und eigentlich durch das mein eigenes Wesenskern mitverändere.
Ja, das ist absolut richtig. Also über die Ernährung beeinflusse ich die Mikrobiologie prinzipiell. Zucker ist jetzt so eins dieser Beispiele, die die Keime fördern, die, ich möchte einen anderen Begriff einführen, symbiontisch. Symbiontisch heißt in Gemeinschaft mit mir, zu meinem Wohle arbeitend. Und es gibt sehr, sehr viele Mikroben, die sehr wohl symbiontisch sind, die ich brauche, die sogar lebensnotwendig sind, damit ich überhaupt meine Verdauung, meinen Stoffwechsel, mein Immunsystem, damit das alles funktioniert, brauche ich diese Keime. Ja, und über die falsche Ernährung fütter ich die asymbiontischen Keime, also diejenigen, die sozusagen mehr auf meine Kosten leben und weniger Interesse daran haben, mit mir in einer guten Gemeinschaft zu sein, wie Pilze zum Beispiel, die ich dann durch Kohlenhydrate sehr, sehr gut füttern kann. Ja, damit kann man viel kaputt machen.
Nun, viele Krankheiten kommen ja, wie man so hört, aus dem Darm. Es gibt das tiefsinnige Zitat, der Tod sitzt im Darm. Darf man heutzutage gar nicht mehr auf einer Homepage nennen, da wird man abgemahnt, weil das nicht stimmig ist, heißt es heutzutage. Aber es ist auch unbestritten, dass da einerseits die Darm-Hirn-Schranke einen Zusammenhang hat.
Ja.
Alzheimer-Demenz wird da hier sehr häufig immer wieder erwähnt, aber auch Leckigat und alle möglichen Erkrankungen. Wie siehst du das?
Ich würde den Satz umformulieren. Ich würde sagen, das Leben sitzt im Darm. Weil der Tod ist das Unvermeidliche. Das ist etwas, was uns alle zwingend erwartet und prinzipiell nicht unbedingt schlecht sein muss. Also das ist immer die Frage, wie man den sieht. Und der Tod an sich ist das Ende dann von allem. Aber letztendlich geht es erstmal um das Leben. Es geht um unsere Gesundheit, es geht um unsere Vitalität. Und die kommt sehr, sehr stark vom Darm, weil da der gesamte Stoffwechsel anfängt zusammenzuhängen. Die Mikroben auf dem Darm, wie du jetzt gerade selber gesagt hast, die wirken auf unser Nervensystem, die wirken auf unser Neurovegetativum. Das heißt, die können uns Stress verursachen, die können uns bestimmte Lustgefühle, wie zum Beispiel bestimmten Appetit verursachen. Also haben wir die falschen Mikroben, haben wir zum Beispiel ständig Lust auf Süß. Ändern wir dieses Mikrobiom, dann ändert sich auch unser Appetit, es ändert sich auch unser Geschmack und es ändert sich eigentlich der ganze Stoffwechsel. Und was ich das Spannendste finde, es ändern sich auch unsere Gedanken. Also das, denke ich, hast du in den letzten Sendungen gemerkt. Das ist immer ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Dieses Zusammenspiel, wo sozusagen die Physik oder der Stoff, in dem Fall die Mikroben, auch wenn sie leben, unser Sein im Sinne von unserem Bewusstsein, unseren Geist erreicht. Und das tut die Mikrobiologie auf eigentlich sehr, sehr viele Arten. Man muss sich mal, ich möchte ein Beispiel rausnehmen, zum Beispiel ein Aspergillus. Das ist ein Schimmelpilz, das ist der schwarze Schimmelpilz. Den kennt man manchmal aus der Kellerwohnung, da gibt es auch einen Aspergillus. Mhm. Manchmal sollte nicht da sein, aber es gibt ihn. Der ist sehr, sehr vielseitig und der kommt auch in unserem System vor. Relativ natürlich, in der gesunden Variante, hilft er uns zum Beispiel, unsere Knochen aufzubauen. Also wir brauchen ihn, wir haben ihn, die Aspergillus-Sporen in allen Lebensformen mit drinnen. Und in einer richtigen Menge helfen sie uns aufzubauen. Wenn unser System aber irgendwann mal überbelastet ist, weil es zu sauer ist, weil zu viele andere negative pathogene Organismen drin sind, also krankmachende Organismen drin sind oder Immunsystem zu schwach ist oder, dann werden diese Mikroben zu viel. In dem Fall jetzt der Pilz. Und der Aspergillus kann uns nicht nur Gutes tun, sondern er kann auch sich sehr viel Gutes tun. Ich meine, die Pilze sind bekannt dafür, dass sie die meisten unserer Arzneimittel herstellen, ob das ein Penicillin ist, also Antibiotika oder Immunsuppressiva, die werden alle von Pilzen hergestellt. Und die gleichen Pilze leben in uns und das können die in uns auch. Und was jetzt das ist, was mich wirklich fasziniert, dass diese Pilze zum Beispiel unser Mikrobiom so beeinflussen können, dass es uns etwas vorlügt, uns etwas vorgaukelt. Die Mikroben können Botenstoffe produzieren, die in unser Hormonsystem eingreifen, können Botenstoffe produzieren, die in unsere Aggression zum Beispiel eingreifen. Aspergillus ist bekannt dafür, dass er aggressiv macht. Also eine Aspergillus-Belastung, selbst zu Hause im Wohnraum, hat auf den Menschen die Wirkung, dass er in seiner Aggressivität wächst und in seiner Hemmschwelle sinkt. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Neurotoxin eigentlich, das der Aspergillus da produziert. Und die Liste ist lang, was der alles kann. Also zu glauben, dass in unserem Körper nur der Mensch regiert, ist falsch. Wir regieren zusammen mit unseren Mikroben. Und drum ist ein gesundes Mikrobiom, ein symbiontisches Mikrobiom das, was wir brauchen, um ein authentisches, gesundes und vor allem selbstbestimmtes Leben zu führen.
Ich hatte mal so einen Gedanke, den habe ich jetzt nie so richtig ausgesprochen, aber heute muss ich den mal loswerden. Wir haben Milliarden von Bakterien in unserem Darm drin und die haben ja alle auch ein Bewusstsein.
Ja.
Gut. Dann frage ich mich immer wieder, ob das kollektive Bewusstsein aller Bakterien ein Teil meines Selbst ausmacht oder sogar mein Selbst ist.
Du stellst viele sehr philosophische Fragen. Ja, das ist jetzt, da können wir jetzt wirklich nur philosophisch drüber spekulieren.
Ja, mach aber ich mal spekulativ weiter. Ich finde das ein interessanter Gedanke. Ja?
Also ich denke,
ich meine, das lebt ja.
Dieses Mikrobiom gehört zu unserem Bewusstsein mit dazu. Es macht einen Teil unseres Bewusstseins. Es ist nicht das einzige Bewusstsein, sondern es ist ein Teil davon. Das, was wir als unser Wachbewusstsein wahrnehmen, ist ja auch nur ein ganz kleiner Auszug aus unserem gesamten Bewusstsein. Wir nehmen ja viel, viel mehr wahr, als wir ständig sozusagen in unserer Klarheit, in unserem Wachbewusstsein haben. Und genauso ist es mit den Mikroben. Die geben sehr, sehr wenig Informationen ab, die uns direkt im Bewusstsein erreichen. Ein Völlegefühl, das kommt natürlich im Bewusstsein an. Wenn der Magen zu sauer oder aufgebläht ist, das merkt man dann in Form von Schmerzen. Aber das sind nicht direkt die Mikroben, die wir merken, sondern deren Folgen.
Ja.
Das, was die mehr machen, ist, dass sie unser Verhalten steuern. So ein bisschen subtil aus dem Hintergrund. Die bringen uns dazu, dass wir bestimmte Dinge tun, die ihnen gut tun. Wie zum Beispiel Elektrosmog aufsuchen, wie zum Beispiel die Ernährung umstellen.
Oder die Schokolade da vorne liegend noch zu packen und zu essen. Hä?
Das sind ja noch die kleinen Dinge, die gar nicht so dramatisch sind. Das sind ja nicht wirklich die großen Aspekte. Aber ich möchte mal wissen, wie viele Ehen oder Beziehungen inzwischen in die Brüche gegangen sind in unserer Gesellschaft, weil einer der Partner oder beide Partner einfach unter Aspergillus standen und chronisch aggressiv waren. Da wäre die Scheidung nicht das Richtige gewesen, sondern der Umzug. Dann hätte die Ehe vielleicht wieder funktioniert. Also das sind die Bereiche, wo man halt wirklich in einer Intensität die Wirkung dieser Keime feststellen kann.
Das ist eigentlich eine dramatische Wende gerade, finde ich, weil das ist echt schade, man kommt zur Scheidung und dabei wäre es eigentlich eine Darmsanierung gewesen.
Das war jetzt ein radikales Beispiel, aber ja, im Prinzip. Die Darmsanierung wäre billiger gewesen wie die Scheidung in jedem Fall. Und nachhaltiger für das gesamte Ökosystem namens Familie. Also das ist ja letztendlich, wenn man da ein bisschen philosophisch bleiben darf, sind ja wir Menschen auch nichts anderes wie ein Mikrobiom. Wir sind die Mikroorganismen unseres Makroorganismus namens Planeten Erde. Also eigentlich sind wir nichts anderes wie Darmbakterien auf dem Planeten Erde. Bisschen überspitzt, provokativ gesagt. Aber mir gefällt dieser Gedanke, weil das einfach Sinn macht. Lass uns diesen Gedanken mal ganz kurz zu Ende spinnen. Da entsteht nämlich ein Zusammenhang, eine Kausalkette zwischen den kleinen Organismen, den großen Organismen und den ganz großen Organismen. Wir sind angewiesen auf unsere Mikroben, dass die uns helfen bei der Verdauung. Wir sind angewiesen darauf, dass sie mit uns eine Symbiose machen, eine Partnerschaft, eine Gemeinschaft im Vertrauen eingehen. Wenn dieses Vertrauen zwischen der kleinen Mikrobiologie und unserer Makrobiologie nicht da ist, werden wir krank, im letzten Fall sterben wir. So, übersetzen wir das auf die Erde. Die Erde hat jetzt eine Infektionskrankheit namens Homo sapiens. Der Mensch, der sich verhält wie ein Mikrobiom, das so ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Und da sieht man etwas Wunderschönes. Wir sind nämlich alles Menschen. Also das heißt, wir gehören eigentlich alle der gleichen Keimfamilie an. Aber wir sind nicht alle böse. Wir sind nicht alle erdeschädigend. Manche von uns. Aber die Mehrheit eigentlich nicht. Aber das hat dieses Mikrobiom, in dem Fall Gesellschaft Mensch, auf die schiefe Bahn gebracht und damit letztendlich den Makroorganismus Erde ein bisschen in Gefahr gebracht.
Wie uns auch, wenn der Darm aus der Fuge gerät, ich sehe
richtig,
Teile.
Richtig. Und das Interessante ist, dass sich auch die Mikroben in gewisser Weise ähnlich verhalten, wie wir uns Menschen verhalten. Ich habe das in einem anderen Bezug schon mal zur Sprache gebracht, dieses Entropie oder Negentropie, Licht geben oder Licht nehmen, also ein System unterstützen oder sich daran bereichern. Das haben wir in unserer Mikrobiologie. Also es gibt Mikroben, die sitzen einfach bei uns drin, geben uns ein paar falsche Informationen in Form von Botenstoffen und werden dadurch gut genährt. Kennen wir das nicht irgendwo aus unserer Gesellschaft, dass wir mit bestimmten Botenstoffen versorgt werden, damit da Energie zurückfließt? Also wir haben dieses gleiche Phänomen.
In der Wirtschaft, absolut.
In der Wirtschaft, ja genau, Wirtschaft und Politik. Letztendlich sind wir da, wo Botenstoffe verursacht werden, die bestimmte Reaktionen des Mikrobioms, also der menschlichen Gesellschaft dann auslösen und einen Energiefluss bewirken. Also es ist ein ähnliches Prinzip. Wenn man jetzt aber das Lehrbuch aufschlägt und fragt, hat eine Mikrobe ein Bewusstsein? Da werden wahrscheinlich die meisten Biologen sagen, naja, ein gewisses Grundbewusstsein braucht jedes Leben, aber wir können nicht über Intelligenz reden. Wo ich sage, das ist typisch Mensch, arrogant und vermessen. Wir können sehr, sehr wohl über Intelligenz auch bei Mikroben reden. Denn wenn ein Mensch eine gute Biologie hat, dann ist das ein Vertrauen, das ist eine Partnerschaft, das ist ein wirkliches Miteinander. Und das setzt voraus, dass der andere auch die Wertschätzung versteht. Das setzt ein Bewusstsein voraus. Also wir können die Mikroben nicht als dumm abtun. Und wenn ich da noch einen kleinen Sprung weitergehen darf, wir haben das jetzt gerade an dem Beispiel der Menschheit gut gesehen, dass es dort gute und schlechte Keime gibt, obwohl es die gleiche Keimspezies ist. So kann man das zum Beispiel jetzt etwas vereinfacht gesagt am Beispiel Pneumokokken, das sind Bakterien, die leben bei uns in der Lunge, nennen. Wir alle haben Pneumokokken in der Lunge. Also alle diesen Keim in der Lunge. Aber wir laufen nicht rum mit Lungenentzündung. Ja, wieso nicht? Ganz einfach, weil die meisten von uns mit dem Keim Pneumococcus in unserer Lunge in Symbiose, in Gemeinschaft leben. Und erst wenn dieses Verhältnis gestört wird, dann wird der Keim zu einem Problem und dann entsteht daraus eine Pathologie, also eine Erkrankung. Wir denken, jetzt sind wir wieder beim Thema Philosophie, dass der Keim das Problem ist und schmeißen dann ein Mittel obendrauf, was den Keim tötet. In der Akutmedizin legitim funktioniert, wunderbar. Aber ganzheitlich betrachtet ist es nicht das ganze Optimum, weil es hat ja eine Disbalance hat dazu geführt, dass der Keim von einem gesunden, symbiontischen Keim zu einem pathologischen, zu einem krankmachenden Keim geworden ist. Und es gilt für mich eigentlich mehr darüber nachzudenken, was war das, was die Symbiose zerstört hat? Was
also das
hat
unsere Gemeinschaft kaputt gemacht? Die Epigenetik sagt, das ist das Milieu, das letztendlich dazu führt. Das können von den Gedanken gut sein oder von allem Möglichen.
Ja.
Da hat man ja lange diskutiert und gestritten. Ist es die
Zelle? Ich glaube, da streitet man letztendlich immer noch, weil es hat sogar Robert Koch schon gesagt, es ist nicht der Keim entscheidend, sondern das Milieu, auf das er fällt. Ja, und das Milieu, das sind all die Faktoren wie pH-Wert, wie Mineralstoffsättigung, wie psychologische Aufstellung, wie persönliche Befindlichkeit und. Also da gibt es sehr, sehr viel, was zu unserem Milieu dazugehört. Und ja, es ist mehr das Milieu entscheidend als der Keim selbst.
Ich möchte nochmals in dieses Thema ja reingehen, diese Verpilzung mit diesem einen Astragalus.
Aspergillus, ja.
Aspergillus, und dass das einen aggressiv macht. Müsste man dann diesbezüglich irgendwo eine Darmanalyse machen bei Menschen, die einfach wirklich nahe immer ein bisschen aggressiv sind?
Ja, leider funktioniert es im Umkehrschluss nicht so gut, dass ich sagen kann, der Mensch ist jetzt aggressiv, der hat den Keim. Weil es gibt eine Handvoll Emotionen, aber zigtausende Keime. Und viele Keime verursachen gleiche Botenstoffe oder ähnliche Botenstoffe und damit ähnliche Gefühlsszenarien. Also man kann es leider nicht einfach nur umdrehen und sagen, der Mensch ist aggressiv, also hat ein Aspergillus-Problem und der Mensch isst nur Zucker, also hat ein Candida-Problem.
Wäre aber cool, hä?
Das wäre cool, aber so einfach ist die Medizin dann leider doch wieder nicht. Also da muss man dann ein bisschen genauer hingucken. Aber es gibt mehr als genug Verfahren, um herauszufinden, was eigentlich den Körper belastet. Und ich glaube, dann ist ein großer Gedankenschritt, der bei uns im Gehirn passieren muss, dass wir die Mikrobiologie nicht als Feind sehen, sondern als eher vernachlässigten Freund. Wenn bei uns in der Mikrobiologie was nicht stimmt, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Weil von Natur aus ist das Milieu an sich gesund. Es verändert sich nur durch das, wie wir damit umgehen. Also schlechte Ernährung zum Beispiel oder ganz einfaches Beispiel, was ich für sehr wichtig halte. Wir lernen ja schon in der Schule, dass Keime krank machen und haben einen gewissen Desinfektionswahn, der in manchen Zeiten auch extrem aufflammt, so wie jetzt zurzeit. Und das bringt Probleme mit sich, weil das ist eine Angst, ein fehlendes Vertrauen in die Mikrobiologie. Und Tatsache ist einfach, dass 99,8% aller Keime uns gesund machen und zum Leben dazugehören und nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil krankheitsverursachend ist. Und wenn wir gesund sind und unser System gesund ist, dann können die meisten der Krankheitskeime an uns überhaupt nichts ausrichten. Also ist der Keim im seltensten Fall das Problem, sondern meistens sind es wir. Das sieht man in den resistenten Keimen, Staphylococcus aureus, wunderbar resistent gegen alle Antibiotika. Ja, warum? Weil es ein Keim ist, der überall vorkommt, der alle Flächen und alles besiedelt. Und wenn wir überall Antibiotika hinschmeißen, ob in der Landwirtschaft oder in der Lebensmittelindustrie oder in der Medizin, ja, die Biologie passt sich an. Das nennt man Evolution. Es ist eine normale Konsequenz, dass diese Keime resistent werden. Das haben wir verursacht. Mit unserem unbewussten und unbedarften Umgang mit diesen Substanzen. Aber daraus werden wir wohl noch lernen müssen.
Ich habe mal gelesen, bei den Antibiotikums gibt es ja ganz viele verschiedene. Und ein einziges Antibiotikum, das ist die eiserne Reserve der Mediziner, die man wirklich nur dann noch aus dem Schrank hervornimmt, wenn wirklich der Mensch über alles eigentlich schon immun dagegen ist und keine Reaktion mehr hat. Und interessant ist, dass genau dieses, das wirklich die eisernste Reserve ist für den Menschen, wird bei den Geflügelindustrie verwendet, bei den Geflügeln. Kommt ins Trinkwasser und wir haben das wieder.
Also hier. Somit züchtet man die nächsten Resistenzen.
Ja, und wir haben auch die eiserne Reserve nicht mehr, weil wir eben auch schon wieder Resistenzen
haben. Ja, aber diese Reserven ist eigentlich auch nur, das Bedürfnis dieser Reserve ist eigentlich nur eine Folge dieses an sich schon falschen Denkens. Wir brauchen keine Reserven gegen Verbündete, sondern wir müssen einfach nur erkennen, dass es keine Feinde sind und dass, wenn wir anders mit ihnen umgehen, dass wir damit auch klarkommen. Und eins muss man auch sehen in der Medizin, dass man alle rettet und das geht nicht. Es ist ein gewisses Restpotenzial an nicht lösbaren Problemen, glaube ich, wird immer da bleiben. Aber es entsteht noch was anderes aus diesem unbewussten Umgang mit solchen Substanzen wie jetzt zum Beispiel Antibiotika. Was wir auch gerne vernachlässigen, ist, dass das Mikrobiom so Teil geworden ist von uns, dass man es sogar in jeder Zelle findet. In allen Zellen, in fast allen Zellen, also in Blutzellen zum Beispiel nicht, aber in den normalen Körperzellen habe ich Mitochondrien. Das sind die Zellkraftwerke. Das sind kleine Kügelchen, wenn man es vereinfacht sagen will, die sozusagen den Zucker zusammen mit Sauerstoff umsetzen in ATP, also in Energie. Und diese Mitochondrien sind aufgebaut wie Bakterien. Das waren einmal Bakterien, die mit uns so stark in Symbiose gegangen sind, dass sie innerhalb unserer Zellen als Teil unserer Zelle leben. Das ist evolutionstechnisch wohl schon vor Millionen von Jahren passiert. Und auch das sind Bakterien. Und Bakterien mögen keine Antibiotika. Logische Konsequenz, wenn man mit diesen Substanzen zu großzügig umgeht, schädige ich nicht nur die tatsächlichen Bakterien in meinem Darm zum Beispiel oder auf meiner Haut, in meiner Mitochondrien, sondern auch die Mitochondrien in den Zellen.
Dann geht die Energieproduktion runter.
Dann geht die ganze Zellkraft, die ganze Zellvitalität runter. Und das ist etwas, was man mal sehen darf. Wie viele von den Menschen da draußen sind wirklich auf 100% ihrer Leistungsfähigkeit? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube gar keiner. Das kann man für ein paar Spitzensportler noch sagen, dass die bei 100% sind, aber die trainieren und arbeiten jeden Tag dran. Der Normalbürger ist nicht mehr bei 100%, weil unsere Mitochondrien nicht mehr bei 100% sind. Und das liegt meines Erachtens zum größten Teil an dem Umgang mit Mikroben, zum Beispiel mit Antibiotika, dass wir versuchen, alles immer gleich zu töten. Dabei töten wir halt auch uns selbst. Naja, und dann kommen noch die Frequenzen dazu, die natürlich auf unsere Mikrobiologie und auch auf die Mitochondrien sehr, sehr stark wirken. Aber das ist dann wieder nochmal ein ganz eigenes Thema.
Das ist der Elektrosmog und alles.
Das ist der Elektrosmog, der da noch fatale Auswirkungen auf die Gemeinschaft mit den Keimen, mit den Mikroben hat und auf die Wirkung und Funktion von unseren Mitochondrien hat. Und das Lustige ist, die Mitochondrien kann man wieder aufbauen, indem man die Mikrobiologie wieder aufbaut, weil das eine Ähnlichkeit hat. Eine gewisse Ähnlichkeit hat. Und wenn sich mein Mikrobiom in mir wohlfühlt, dann werden das auch meine Mitochondrien mit der Zeit wieder tun. Es gibt natürlich noch spezifische Wege, die wieder zu unterstützen und wieder aufzubauen. Aber es ist, glaube ich, zu einer Weltgesellschaftsseuche geworden, dass unsere Mikrobiologie und unsere Mitochondrien nicht mehr stimmen, weil wir über Mikrobiologie im Grundsatz falsch denken.
Tja. Mir tut es immer wieder weh, wenn ich die Leute sehe, wie alle mit diesen Desinfektionsmitteln heutzutage umgehen. Und eigentlich auch diese ganze wertvolle Schicht voller Bakterienstämme, die uns ja auch schützen, vor allem andere, eigentlich wegradiert wird.
Ja.
Man völlig nackt ist vor allen Keimen, die man sich dann nach der Desinfektion auflesen kann. Und ich keinen Schutz mehr habe, oder?
Also man muss bei der Desinfektion ganz klar sagen, es gibt natürlich viele Bereiche, wo die absolut sinnvoll ist und wo sie auch angemessen und angebracht ist.
Das ist
richtig, ja. Aber dieser Desinfektionswahn, alles zu desinfizieren, vom Kinderspielzeug über den Fußboden, über die Hände bis hin zu den Klamotten, das ist wider der Natur und krank im Geiste. Entschuldigung, wenn ich das so sage, also es ist nicht geisteskrank, das nicht, aber es ist ein falsches Denken. Denn wenn ich eine Fläche komplett alle Keime wegmache, also sterilisiere, dann ist in der nächsten Sekunde fallen die nächsten Keime drauf. Und die, die dann auf dieser leeren Fläche überleben, sind die aggressivsten. Und die sind meistens auch die Pathogenen, also die krankmachenden Keime. Das heißt, mit dieser Überdesinfektion hat die Gesellschaft viele Krankenhauskeime etabliert, die zwar beim Wischen kurz an dieser Stelle verschwunden sind, aber ja im Rest des Systems sind und damit immer gleich wieder alles nachinfizieren und damit die Desinfektion eigentlich sinnlos machen. Aber was ich toll finde, es gibt inzwischen neue Denkrichtungen, vor allem im asiatischen Raum, Japan und Indien sind da mal wieder Vorreiter, die inzwischen nicht mehr in den Kliniken mit Desinfektionsmittel putzen, sondern mit effektiven Mikroorganismen. Die haben den Spieß umgedreht und sagen, ja gut, wir wollen die bösen Keime weghaben, ja, dann schmieren wir halt einfach Keime auf die Flächen, die die Keime auffressen. Mit dem Ergebnis, dass diese ganzen Sekundärinfektionen, die ganzen Krankenhauskeime alle weg sind.
Ja, ein ganz spannendes Thema.
Das ist ein anderes Denken. Ich sehe dann nicht mehr die Mikrobe als Feind, sondern ich hole sie mir zum Verbündeten. Und das ist, glaube ich, der Schalter, den ich hoffe, dass wir bei manchen Leuten im Rahmen dieser Sendung schalten können, dass die Mikrobiologie an sich kein Feindbild ist, sondern ein absoluter Freund des Lebens und ein Verbündeter von unserer Gesundheit, von unserer Vitalität, von unserer Geisteskraft, von unserer ganzen Welt. Da ist das absolut essentiell.
Ich hatte gerade gestern ein Interview mit dem Dr. Karl Probst gemacht. Bei ihm geht sehr häufig die Heilung darüber, dass man mal zuerst eine Woche fastet. Und dann hat er mir nur gesagt, wie die Leute plötzlich ihren Geist öffnen, nachdem sie einfach mal eine Woche gefastet haben und entgiftet haben noch dazu. Plötzlich sind sie ein ganz anderer Mensch. Es kommt die Freude, die Lebenskraft rein. Du sagst sicher, das Licht kommt zum Ausdruck, die Biophotonenenergie. Und der Weg zur Selbstheilung ist dann schon wieder geebnet. Ich glaube, auch heute in diesem Zusammenhang kann man das wirklich zusammenzählen. Es ist einfach, wenn hier das Milieu anders wird, durch zum Beispiel eine Fastenwoche, dann verändert sich der Charakter des Menschen.
Ja, ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Du weißt, es ist mir ein Anliegen, das, was für uns gilt, auch immer so ein bisschen auf die Welt zu übertragen. Mhm. Nehmen wir mal einen Wald als Beispiel. Der Boden von einem Wald ist unvorstellbar mikrobenreich, noch viel mikrobenreicher als unser Darm. Und er ist auch in einer Symbiose mit allen Wurzeln und allen Bäumen, mit allen Pflanzen. Wir wissen inzwischen, dass der Wald als ein Ökosystem zu sehen ist und gerade die Mikrobiologie des Bodens absolut entscheidend ist für die ganze Vitalität des Waldes, für die ganze Vitalität der Erde um uns herum. Und das, was wir mit uns gemacht haben, haben wir unbewusst auch mit der ganzen Natur gemacht. Denn die Antibiotika zum Beispiel tragen wir über Gülle in die Böden aus.
Klar.
Wir haben diese ganze Verschleppung dieser toxischen Stoffe. Und was ist das Ergebnis? Dass das Sterben der Wälder unterhalb der Erdoberfläche beginnt. Die ganzen Wurzeln sterben ab.
Ja.
Und wenn man sich heute die Wälder anschaut, wie kahl sie sind, wie leicht die Bäume umfallen und, das liegt mit daran, dass wir nicht nur mit unserem Darm schlecht umgegangen sind, sondern auch mit der Mikrobiologie unseres Umfelds schlecht umgegangen
sind. Sehen Sie ja, mineralienarme Lebensmittel und, das ist eins zum nächsten.
Ja. Was auch daran liegt, dass wieder zu wenig Mikroben im Boden sind, weil die würden die Mineralien nämlich aufschlüsseln. Mhm. Und das ist das, warum mich die biologische Landwirtschaft dort sehr interessiert oder warum ich die dort auch für unsere Gesundheit als einen wirklich wichtigen Zukunftsaspekt sehe, ist, weil die zum Beispiel die Böden auch wieder mit effektiven Mikroorganismen anreichern.
Toll, ja.
Genau.
Und damit ich muss leider wieder zu Ende, lieber.
Ach, schade.
Ja, ich weiß, aber das ist durch, die Sendezeit ist durch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen, wir philosophieren da hin und her und die Zeit rennt uns davon. Aber ich glaube, wir haben heute einiges auf den Punkt gebracht, dass einfach dieses Mikrobiom, Bakterien, Viren, Pilze und, einfach auch zum Leben gehören und der ganze Desinfektionswahn an uns selber oder auch an der Natur einfach wahrscheinlich nicht der richtige Weg ist, sondern eher das Miteinander statt das Gegeneinander hier gelebt werden müsste. Das ist das Fazit. Herzlichen Dank nochmals
für die Sendung
und Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.